Hey, bevor es losgeht, gönnt euch noch einen kleinen Snack und ich sage an dieser Stelle ein fettes Dankeschön an meinen Werbepartner Koro, der diesen Podcast freundlicherweise unterstützt. Ich muss sagen, ich bin schon seit langer, langer Zeit, auch privat, ein großer Fan von den Koro-Produkten und ich freue mich deshalb besonders über diese schöne Zusammenarbeit. Wenn ich Seminare gebe, dann bestelle ich hier zum Beispiel online die Nussmischungen. Ich liebe die Nussmousse oder die Energy Balls. Ich mag die vegane Bolognese sehr und ehrlich gesagt vieles, vieles mehr aus diesem riesigen Sortiment. Kleiner Frühstückshack von mir, wenn es mal schnell gehen soll bei euch. Banane mit dem Crunchy Erdnussmus. Yummy. Macht lange satt, ist mega lecker und gibt ohne Ende Energie. Passt auch super vorm Sport. Ich mag auch die Firmenphilosophie von Koro, denn man legt hier großen Wert auf Qualität und durch die Großpackungen entsteht einfach viel weniger Müll. Und ihr Lieben, ihr habt auch was von dieser schönen Zusammenarbeit. Auf www.korodrogerie.de gibt es mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, 5% aufs komplette Sortiment. Der Online-Shop ist riesig, also nehmt euch ein bisschen Zeit. Es gibt viel zu entdecken und ich wünsche euch viel Freude beim Stöbern. Jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid im Oktober. Ich hoffe wie immer, dass es euch gut geht, dass ihr in diesem Moment an einem wohligen, an einem sicheren und im besten Fall, wenn der Herbstregen euch um die Nase bläst, an einem trockenen Ort seid. Mein Gast in dieser Folge ist Laurenz Dillmann. Laurenz und ich sprechen über die Stimmen und den Krieg in unseren Köpfen. Ich habe lange, lange, lange Jahre geglaubt, ich bin der einzige Mensch, der darunter leidet. Und es gab Zeiten, da glaubte ich im wahrsten Sinne des Wortes, den Verstand zu verlieren. Heute weiß ich, in nahezu allen menschlichen Köpfen, zumindest in der westlichen Welt, herrscht Krieg. Viele sind sich dessen nur überhaupt nicht bewusst. Und wenn man sie dann fragt, ja, was sagt denn so die Stimme in deinem Kopf, dann antworten sie oft, welche Stimme? Angeblich denken wir am Tag durchschnittlich zwischen 60 und 80.000 Gedanken, wer auch immer das mal gezählt hat. Das meiste davon sind Unwahrheiten, alter Müll, der gar nicht zu uns gehört, dem wir aber Glauben schenken. Oder aber auch zermürbende Endlosschleifen an Worst-Case-Szenarien. Und es ist extrem hilfreich, sich sein persönliches Ventil zu suchen, das all das, um das sich unser Verstand nonstop kreist, regelmäßig herausfließen zu lassen aus dem System, um selbigen, nämlich den Verstand, nicht irgendwann wirklich zu verlieren. Manche schreiben Tagebuch, andere machen Musik. Laurenz Dillmann hat in seiner Interviewreihe Kunst und Kopfkrieg mit vielen namhaften Künstlern wie Wolfgang Niedeken von Bab, Joy Denalane, Curse, Reinhard Grebe oder auch Moses Pelham darüber gesprochen, wie sie denn so klarkommen mit ihren Stimmen im Kopf. Und er teilt die berührenden Ergebnisse und auch seine ganz persönlichen Erfahrungen in seinem 2024 erschienenen Buch Kunst und Kopfkrieg. Lieber Laurenz, ich sage herzlich willkommen.
Hallo Kati, vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass wir über dieses so wichtige Thema sprechen. Das ist ja einfach eine Behauptung von mir, dass in den meisten Köpfen der Menschen eine Art kriegsähnlicher Zustand herrscht. Wie ist denn deine Meinung dazu?
Absolutes Ja, auch wenn ich, wir können nicht in die Köpfe der Menschen sehen, aber ihre Körper sprechen für sich, ihre Taten sprechen oft eine deutliche Sprache und die ist oft nicht innerer Frieden. Ja, muss man ja nur die Nachrichten anschalten.
Jetzt gibt es ja einen Grund, warum du dich diesem Thema gewidmet hast und du teilst ja auch im Buch, in dieser Interviewreihe, deine persönlichen Erfahrungen. Magst du uns zum sanften Landen erstmal ein bisschen was über deine Geschichte erzählen und wie du mit den Stimmen in deinem Kopf in Kontakt kamst?
Meine Geschichte, ja. Ich bin Frankfurt am Main geboren, vor dieser Stadt aufgewachsen und hatte sehr schnell das Gefühl in meinem Leben, irgendwas passt hier ganz und gar nicht. Und habe im Schulsystem vor allem sehr gelitten. Also einerseits am Mobbing von anderen, aber auch an dem, also an der Art des Lernens, die mir nie gelegen hat. Und so hat sich bei mir, glaube ich, sehr schnell ein starker innerer Druck aufgebaut, irgendwo ausbrechen, also da ausbrechen zu wollen, wo ich herkam. Und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe da versucht, als Erwachsener zu leben, habe gemerkt, ich bin's ja gar nicht, ich kann ja gar nicht für mich selber sorgen. Also ich war wirklich nicht gut in der Lage, für mich zu sorgen, was sich einfach in starken Depressionen und bis hin zu suizidalen Tendenzen geäußert hat. Also ja, meine Beine nicht auf den Boden bekommen und parallel dazu habe ich immer die Kunst geliebt und vor allem auch den Hip-Hop, so in meiner Jugendzeit. Später habe ich mich dann noch mehr geöffnet für andere Genres. Aber ja, ich habe dann bin in den Musikjournalismus eingestiegen, habe da Interviews gemacht, Albenrezensionen geschrieben, bin aber eben immer wieder mit meiner eigenen Krise nachts aufgewacht und konnte nicht schlafen und habe irgendwann den Entschluss gefasst, hey, Angriff ist die beste Verteidigung, ich benenne das jetzt einfach und mach eben Musikjournalismus darüber. Und dann kam mir dieser Name, Kunst und Kopfkrieg. Ich habe wenn man so will, aus einer Künstlerfamilie. Mein Vater ist Musiker. Meine Mutter ist jetzt im Nachhinein nach der Architektin und Grafikdesignerin, ist sie jetzt auch Coachin und Kunsttherapeutin und malt wirklich sehr tolle Bilder. Also es ist mir ein Stück weit in die Wiege gelegt und ich wurde auch immer ermuntert dazu, drück dich aus. Such das, was du gut kannst und mach es. Und ich glaube, ja, als eigener, also ich würde sagen, im Laufe dieses Buches ist mir das klar geworden, ja, ich bin selber Künstler und spreche sozusagen mit meinen Kollegen.
Diese Zeit in Berlin mit den Depressionen, die dich nicht haben Fuß fassen lassen, und das ist ja ein ganz schönes Bild, weil Depressionen einen so niederstrecken, aber eben nicht mehr aufstehen lassen. Dass das, was in unserem Kopf ist, maßgeblich dazu, es gibt unendliche Gründe und Auslöser für Depressionen, aber es ist sehr bekannt, dass natürlich das, was in unserem Kopf so auf Autopilot vor sich hinläuft, also wenn wir praktisch noch lange Zeit in einem Zustand von gedacht werden sind, bevor wir dann vielleicht irgendwann, wenn wir uns auf die Reise machen, in einen aktiven Denkprozess einsteigen und auch so Step by Step nicht mehr alles glauben, was so im Kopf ist. Worum drehten sich deine Gedanken in Berlin? Was war los in deinem Kopf?
Ja, gute Frage. Es ist ja auch jetzt schon eine ganze Weile her und ich bin heute wirklich ein ganz anderer. Was ich am meisten an dieser Zeit erinnere, ist, dass ich mich nicht gut gespürt habe. Das heißt, meine Erinnerungen auch an meine ganze Jugend sind eher verschwommen und eher nicht zusammenhängend. Und dementsprechend erinnere ich jetzt auch gerade nicht wirklich konkret Gedanken, aber ich erinnere sehr gut dieses Gefühl. Die Dami Scharf, die ich mal interviewt habe, Traumatherapeutin, hat das beschrieben als eine Art Glasscheibe, die zwischen dir und der Welt ist. So eine Milchwand. Daran, das Gefühl, dieses Nicht-Gefühl erinnere ich sehr gut, oder dieses dumpfe, neblige Gefühl, ja. Meine Gedanken, die haben sich konkret darum gedreht, das Ende des Monats erreiche, bis mir dann wieder Geld aufs Konto kam. Die haben sich nicht wirklich weiter darüber hinaus gedreht. Also in dem Sinne auch eine Existenznot, ganz finanzieller Natur, aber eben auch in mir. Also ich hatte keinen Plan in mir und kein inneres Werkzeug, wie ich da rauskomme aus der Situation. Und so bin ich immer wieder in dieses Loch auch gefallen. Und ja, bis zu dem Punkt, wo es einfach nur noch mit Hilfe von außen ging, also Kuraufenthalte oder Rückzug ins Elternhaus, was ich einmal gemacht habe mit Anfang 20, solche Sachen.
Ich finde dein Buch und das Thema unseres Gesprächs so enorm wichtig, weil ich behaupte, dass viele von uns immer noch in dem Irrglauben leben, dass das, was bei ihnen im Kopf los ist, sie zu etwas Einzigartigem macht. In anderen Worten, dass sie damit komplett alleine sind. Und das andere, also ich weiß, ich habe ja selber eine lange Geschichte von Traumaheilung hinter mir und das Bild von Dami ist natürlich ganz wunderbar und beschreibt auch diesen Zustand von Abgeschnittenheit, also Trauma trennt uns ja von nicht nur von uns, sondern auch von der Welt. Und ich habe das noch nie gehört von ihr, das Beispiel mit dieser Milchglasscheibe, aber ich erinnere mich daran auch sehr, sehr gut, an das Gefühl der Nichtverbundenheit. Und ich finde es so wichtig, dass wir anfangen, darüber zu sprechen, und deswegen wollte ich auch so gerne mit dir über dein Buch reden, dass uns das mehr oder weniger, ich weiß nicht alle, aber doch zumindest einige von uns betrifft. Du hast, wie ich schon in der Anmoderation gesagt habe, mit sehr namhaften Menschen über dieses Thema gesprochen. War da auf der anderen Seite sofort Bereitschaft da? Finde ich ein super Thema, bin ich dabei oder gab es da Widerstände?
Die Bereitschaft war in der Regel sofort da.
Hattest du damit gerechnet?
Ich kenne das aus meinem Leben, dass die Gespräche, die ich führe, tief gehen, dass auch Wertschätzung dafür da ist von anderen. Danke, dass wir das Gespräch führen oder danke für die Erkenntnisse, wie auch immer. Und ja, ich glaube, das gehört ein bisschen zum Künstlerarchetypus, dass dem das Herz schon noch mehr auf der Zunge liegt oder dass der halt ein Anliegen hat, dass er vermitteln will. Sei es jetzt einfach mal der reine Selbstausdruck oder dann spezifischere Themen. Aber nee, das hat mich nicht überrascht und ich habe damit irgendwie auch gerechnet, weil ich aber selbst den Hang habe, mein Inneres sehr stark nach außen zu tragen und damit nicht gut sein kann, das in mich reinzufressen.
Aber das ist wahrscheinlich auch was du lernen musstest.
Nee, würde ich nicht so sagen. Ich habe ja gesagt, ich bin grundsätzlich von meinen Eltern sehr dazu ermutigt worden, mich auszudrücken. Ich habe mich nur immer total unverstanden damit gefühlt.
Okay.
Also das war, glaube ich, das ist ein Widerspruch, den ich auch heute noch, knabbere. Was tust du, wenn du Kritik bekommst für das, was du da machst? Oder wenn es einfach nicht verstanden wird, wenn du der Außenseiter bist und bleibst? Ja.
Mhm. Welcher von den Künstlern hat dich vielleicht auf einer persönlichen Ebene am meisten berührt?
Einige. Ich kenne ja auch, also ich habe ja auch die Musik von vielen von ihnen zumindest persönlich viel gehört. Das erste Interview hat mich sehr berührt mit MC Boogie, ein Gangster-Rapper aus Berlin, der sehr krasse kriminelle Vergangenheit hat, auch mit Suchterkrankung und eigentlich Geisteskrankheit, ohne das jetzt diagnostizieren zu wollen, aber ich glaube, wahrscheinlich würde er es selbst bestätigen. Der hat mich da in seiner Wohnung empfangen, die mit voll so alten Hip-Hop, alles voller Hip-Hop-Insignien war. Und obwohl wir aus so zwei vollkommen unterschiedlichen Welten kommen, war sofort klar, hey, wir führen jetzt hier ein Gespräch auf Augenhöhe und teilen uns mit. Allein das, also allein dieser Eintritt, ich komme hierher mit einem Anliegen, dich zu fragen über deinen Kopfkrieg, bekomme Einlass in deine Wohnung und somit ein Stück weit schon in dein Innerstes, also was ja dann weiterging. Sowas berührt mich sehr, dieses einerseits das, wenn ich selber den Schritt mache, dann öffnen sich diese Türen und zweitens dann das, was ich da gezeigt bekomme.
Über den Künstler, über den ich mich sehr gefreut habe, klingt mal so ein bisschen komisch bei so einem Thema, aber einer, der mich schon auf ganz, ganz vielen Ebenen tief berührt hat, was man vielleicht gar nicht denkt, weil er eigentlich ein Kabarettist ist, war Reinhard Grebe. Hm. Und Reinhard Grebe, finde ich, ist ein Mensch, dem man, wenn man ein bisschen Feingespür hat, schon auf 100 Metern Entfernung ansieht, was so unter seiner Oberfläche ist und wie viel Tiefe darunter liegt. Wer Reinhard Grebe nicht kennt, ich empfehle seine Arbeit wirklich sehr. Ich finde es für mich vielleicht der beste deutsche Kabarettist, muss ich wirklich sagen. Wie war deine Begegnung mit Reinhard Grebe?
Also Reinhard Grebe war in meiner Jugend ein ganz wichtiger Anker für mich mit seiner Kunst, weil genau die mich auf einer Ebene erwischt hat, die es sonst auch noch niemand geschafft hat. Also seine Mischung aus Tragik und Komik. Und dieses Interview-Zitat von ihm ist so aussagekräftig, dass in seinen Konzerten die Leute sitzen, da weint jemand, nebendran lacht sich jemand kaputt, dann weint wieder jemand. Das hinzukriegen, diese Klaviatur der Emotionen so zu spielen und hervorzurufen, ist absoluter Wahnsinn. Meine Begegnung, würde ich sagen, also dementsprechend war ich auch sehr aufgeregt oder habe da sehr drauf hingefiebert auf dieses Interview, weil mir das wirklich sehr viel wert war. Und ich muss sagen, ich habe mich etwas blöd angestellt, weil ich kurz vorher erst über seine Schlaganfallerkrankung gelesen habe und ihn das so direkt kurz vor der Aufnahme gefragt habe, hey, du hattest einen Schlaganfall, oder? Und ich habe gemerkt, so, wow, das hat ihn so vom Kopf gestoßen und irgendwie war er dann auch erstmal sehr defensiv im Gespräch. Das war einfach meiner Aufregung geschuldet oder weil ich manchmal schneller rede als denke. Wir saßen auf dem Friedhof in Prenzlauer Berg. Wir waren eigentlich in einem Café verabredet. Das war zu lauter und zu wuselig und dann sind wir auf diesen Friedhof gegangen. Und ich habe erst im Nachhinein von seiner Krankheit erfahren, die er jetzt schon seit einigen Jahren hat, was ihn ja auch von seiner ganzen Persönlichkeit her verändert hat. Also er ist nicht mehr, hat nicht mehr diese Kraft, die er auf jeden Fall früher auch auf die Bühne gebracht hat. Ich hätte gerne länger mit ihm geredet. Ja, das ist wirklich eins der Gespräche, wo ich das Gefühl habe, da ist irgendwie, ich hätte gern mehr Zeit gehabt. Oder eben, hätte ich das am Anfang nicht gemacht. Das hat den Gesprächsverlauf sehr beeinflusst. Aber wie du sagst, ja, auch das Gespräch zeugt einfach von seiner Tiefe und seiner Art, seiner sehr unorthodoxen Art zu denken und sich auszudrücken und fasziniert mich bis heute, dieser Mensch.
Mhm. Ja, geht mir ganz genauso. Ich durfte ihn zweimal live erleben, einmal in einem ganz, ganz kleinen Rahmen mit 100 Menschen nur in einer Berghütte zu seiner Zeit, als er oben gemacht hat. Mhm. Und da ging es dann am Tegernsee auf den Berg, oben halt. Es war sehr eindrucksvoll. Würdest du sagen, dass die Stimmen in unserem Kopf und der Krieg, der dadurch entsteht, sich in der Essenz ähneln, dass es nämlich am Ende die Stimmen sind, die uns immer wieder sagen, dass wir nicht genug sind, dass wir schlecht sind, dass wir erbärmlich sind, nicht geliebt werden. All der alte Scheiß, also den ich auf jeden Fall in den Zellen hatte und mit dem ich auch lange, lange, lange zu tun hatte. Heute geht's, aber es war ein langer Weg.
Also ja, ich möchte erstmal deiner These zustimmen. Ich habe da bin noch nicht so drauf eingegangen. Ich glaube auch, radikal gesagt, wahrscheinlich sind 98-99% unserer Gedanken, die wir so denken im Alltag, nicht konstruktiv. Oder eben alter Scheiß. Ja, ich habe da mittlerweile so eine Philosophie im Sinne von, es gibt ein echtes Selbst und es gibt ein falsches Selbst. Und ich würde sagen, all das, was mich, also all meine Gedanken, in denen ich mich selber runtermache, klein halte, schlecht rede, auf irgendeine Weise reduziere, kommen wahrscheinlich aus diesem falschen Selbst, das irgendwie gelernt hat, dass es sicherer, wenn du dich nicht zeigst, wenn du dich nicht ausdrückst, wenn du nicht sagst, was du fühlst, wenn du nicht sagst, dass du wütend bist und dass du das nicht willst, was gerade passiert oder eine klare Grenze ziehst. Wir sind jetzt hier 10 Jahre Therapie in Kurzform oder 15.
Aber eine echt ziemlich gut zusammengefasst, finde ich.
Ja, klar. Auch eben mit der Erfahrung, wie eng man dann wird. Also ich kenne das vor allem körperlich, dass ich sehr, sehr stark unter körperlichen Verspannungen gelitten habe, im Sinne von Depression. Also da bist du richtig zusammengepresst und eng. Auch die Wortverwandtheit zu Angst und Enge ist mir sehr bekannt. Und der Zustand von Krieg, von innerem Krieg, ist wahrscheinlich dann irgendwann eine Endstufe davon, dass es keine Ruhepausen mehr gibt, dass permanent Schlacht ist, dass man nicht mehr schlafen kann, dass man sich nicht mehr erholt fühlt. Hm. Auf der anderen Seite möchte ich auch dazu sagen, ich glaube, dass Depression auch etwas Gutes und Sinnvolles und einen Platz im Leben hat, im Sinne von, die rüttelt uns auf eine Weise auf, dass Dinge mit uns in unserem Leben nicht in Ordnung sind, dass wir das nicht mehr aushalten können. Also ich möchte es nicht nur negativ zeichnen und im Sinne von, das ist eine Krankheit, die bekämpft werden muss und ausgerottet werden muss. Nee, das nicht.
Auffallend ist, du sprichst natürlich mit sehr vielen Hip-Hop-Künstlern und Rap-Künstlern. Glaubst du, dass da der Schmerz besonders groß ist oder liegt es an deiner persönlichen Affinität zum Sprechgesang?
Das liegt schon an meiner persönlichen Affinität, aber der Hip-Hop hat halt, das ist ein Zugang, ein künstlerischer Zugang von vielen. Also mich hat jedenfalls immer der Gangster-Rap oder der härtere Rap auch angesprochen, weil da Wut zum Vorschein kam, die ich auch nicht wirklich fühlen durfte oder wo ich keine Kanäle für gefunden habe, die ich mir jetzt langsam wieder zurückhole. Hip-Hop ist die Kunstform, die Musikform mit dem allerhöchsten Textanteil, da wird am allermeisten gesagt. Und wenn das kunstvoll geschieht oder mit Niveau, und du kannst auch harte Texte mit Niveau schreiben, dann ja, ist da schon eine andere Art von, wie soll ich sagen, innerem Ausdruck möglich, poetischem Ausdruck. Aber wie gesagt, ich habe mich später auch mehr für andere Genres geöffnet, die sind ja auch teilweise in dem Buch drin, und wenn ich diese Reihe weiterführe, was ich vorhabe, dann möchte ich sogar noch weitergehen im Sinne von nicht mehr nur Musiker, sondern wirklich Künstler, alle Künstler, mit Künstlern aus allen Bereichen sprechen. Seien es Köche, Bildhauer, ja, es gibt, glaube ich, ein großes Spektrum an dem, was wir Kunst nennen können.
Mir kommt gerade so ein Gedanke, dass ja der Hip-Hop, also auch wenn er sicherlich in der moralischen Vorstellung mancher Menschen, bei einigen Künstlern zumindest, weit übers Ziel hinausschießt, aber natürlich auch betrachtet werden kann als Ausdruck von Zwangsgedanken, unter denen ja Menschen auch unendlich leiden. Und gerade bei Zwangsgedanken, weiß ich aus eigener Erfahrung und auch aus der Arbeit mit Klienten, spielt das Gefühl von Scham eine unglaubliche Rolle. Und das ist dann auch wieder so eine Abwärtsspirale. Du hast gerade schon die Wut genannt, für die du lange keinen Ausdruck finden konntest, und wo du dich dann vielleicht im Hip-Hop wieder gesehen hast. Und diese These könnte man natürlich auch für Death Metal aufstellen, ne? Oder für alles so Musik à la Rage Against the Machine oder Computerspiele. Im Grunde genommen, was glaubst du, ist alles irgendwie eine Form von Ausdruck von unterdrückten Emotionen? Also bleiben wir mal bei der Wut. Ich habe zum Beispiel Slipknot zweimal live gesehen bei einem Festival. Es geht gar nicht für mich, also schaffe ich nicht. Aber ich stehe dann so ein bisschen fasziniert am Rand und frage mich, was ist das da gerade, was an Energie ausgetauscht wird zwischen den Menschen im Publikum und den Künstlern auf der Bühne? Also was findet hier gerade, was steht hier in Kommunikation und wo finden sich die Menschen im Publikum? Und wer Slipknot mal gehört hat, der weiß, was ich meine. Da ist ja, da können wir ja von Melodie auch nicht mehr sprechen. Das ist ja eigentlich sehr viel Lärm so. Und ich frage mich dann auf einer inneren Ebene, was geschieht da?
Gute Frage, großes Feld. Erstmal würde ich sagen, ich möchte dazu anregen, Kunst sich anzuschauen, anzuhören, auch mit einem Blick auf das Studium der Gefühle, also wirklich zu beobachten, was löst es denn in mir aus, das zu betrachten oder das mir anzuhören, dieses Video anzuschauen. Und da wird man, glaube ich, wenn man sich einigermaßen gut spürt, schon merken, dass viel von dem, was so aktuell rumgeht oder was moderne Kunst ist, eher Irritation auslöst oder teilweise sogar Ekel oder Abscheu. Ich kann das absolut nachvollziehen. Das ist, vieles davon ist auch einfach Lärm. Mhm. Und ein Ausdruck von, naja, ich will gesehen werden, aber um jeden Preis. Oder ich werde zwar bereits gesehen, aber ich muss noch lauter schreien, oder die Explosionen hinter mir müssen noch größer werden. Und die Schimpfworte, wenn wir jetzt wieder bei Hip-Hop sind, die müssen noch krasser werden. Ja, ich habe mich in den letzten Jahren immer mehr mit Klassik und solchen Geschichten beschäftigt. Oder eben viel davon gehört, mit dieser Forscherfrage, was löst das wiederum aus, das in mir zu hören? Und wenn ich Vivaldi höre oder Mozart, dann komme ich in andere innere Zustände, in denen ich eigentlich lieber bin, als mir das x-te Gangster-Rap-Album anzuhören, wo es um Gewalt geht und wie ich eben auch wieder, wie ich irgendwie an mein Geld komme, um bla bla bla. Also, das ist schon was mir auffällt und wo dass es da große qualitative Unterschiede gibt, in dem einfach was Kunst in mir auslöst. Und sich überhaupt mal die Frage zu stellen, was will ich denn in mir ausgelöst bekommen, finde ich super wichtig. Und ja, ich merke auch die Tendenz, dass es ist gut, dass wir über diese Themen reden, aber ich habe meine Interviews immer mit der Intention gestellt, okay, und jetzt sag mir bitte auch, was sind deine Methoden, um rauszukommen aus solchen Zuständen? Ja, das Kunstmachen an sich ist eine, aber es gibt noch wesentlich mehr. Ja, also da sollten wir den Fokus nicht verlieren, beziehungsweise klar, was hat Kunst für einen Sinn? Und jetzt noch ein Abschlusssatz. Habe ich darüber gelesen, bei einem Philosophen viel wesentlicher ist eigentlich die Frage, was hat das Kunstmachen mit dem Künstler gemacht? Also wer ist der Künstler, nachdem er sein Werk beendet hat? das ist eigentlich das ein Ausdruck von ihm, den er nach außen gegeben hat, und dadurch hat er einen inneren Prozess durchgemacht und bestenfalls abgeschlossen und ist ein anderer. Also ist das Kunst oder kann das weg, könnte auch heißen, ist das fertig? So, ist das fertig? Können wir das ad acta legen? Bist du den Prozess durchgegangen? Wer bist du jetzt? Das ist eigentlich die interessantere, fast schon interessantere Frage. Und ja, genau, also mir kommt vor, zumindest in unserem Popkulturbetrieb haben wir auch einen sehr starken Fokus auf die Explosion und die übergezeichnete Emotion dahinter und auch das Abfeiern davon, was, glaube ich, nicht zu echter Selbsterkenntnis führt. Und auch viele Künstler, glaube ich, von sich selber wegbringt. Also das ist, glaube ich, auch deutlich sichtbar.
Da war ganz viel Wertvolles drin, was du gerade gesagt hast. Ich möchte noch mal kurz herausarbeiten, was die Interaktion mit unserem autonomen Nervensystem angeht und mit dem auf der anderen Seite, mit was wir es füttern, sage ich jetzt mal. Und dazu gehört natürlich nicht nur die Kunst in der Musik, sondern auch die Kunst in Filmen, die Kunst in Serien, die Kunst in Bildern, die Kunst im Essen, also alles im Grunde genommen, was wir konsumieren auf allen Ebenen. Und diese Beobachtung, die du da teilst, oder diese Inspiration, diese Einladung, die du aussprichst, und die mag ich so gerne an euch gleich weitergeben, nämlich mal reinzuspüren, was macht es denn eigentlich mit mir, wenn ich mir von Chopin oder Satie irgendwelche ganz ruhigen Klavierstücke anhöre. Ja, wie reagiert mein Körper darauf? Und wie reagiert mein Körper, wenn ich ihn zuballere mit Death Metal zum Beispiel? Das finde ich schon super, super wertvoll, weil auch bei mir zu Hause, also ich habe mich auch viel mit dem Nervensystem beschäftigt und damit, wie mein Körper auf gewisse Dinge reagiert. Und bei mir zu Hause läuft ganz viel so minimalistische Instrumentalmusik oder Klassik, weil ich einfach merke, es macht mich ruhiger. Ich bin dann besser in Kontakt mit mir, als mich die ganze Zeit zuballern zu lassen. Also das möchte ich einfach gerne nochmal unterstreichen, was du gesagt hast. Und was du am Schluss gesagt hast, fand ich interessant, weil ich habe witzigerweise gestern wie so ein Zusammenschnitt-Video von Coldplay gesehen, irgendwo auf Social. Und dann habe ich mich daran erinnert, dass Coldplay relativ melancholisch und traurig begonnen haben. Und heute sind die Konzerte von Coldplay da wird ja das Leben gefeiert über 2 Stunden. Also ich finde, es ist eine 2 Stunden Endorphin, Dopamin, Serotonin-Dusche. Man geht nach Hause und ist einfach glücklich. Ich empfinde die Musik als etwas, was mich sehr glücklich macht. Und da finde ich die Entwicklung von Chris Martin auch ganz interessant, weil ich empfinde den nämlich heute auch entsprechend seiner Musik, aber vor 20 Jahren war er noch ein ganz anderer und auch seine Musik war eine ganz andere. Weißt du, wie ich meine?
Mhm. Ja.
Es würde das sich ein bisschen decken mit dem, was du gerade gesagt hast. Also was macht es auch mit dem Künstler?
Ja, bin ich erst neulich drauf gestoßen in einem Text und das wird die Art, wie ich Interviews führe, auch nochmal verändern, weil da muss man erstmal drauf kommen, dass das mindestens genauso relevant ist, die Frage. Was macht es mit dem Künstler, die Kunst zu machen? Wie verändert es ihn?
Mini-Unterbrechung für einen kleinen Reminder. Am 16. November 2024 findet das Healversity Festival in Bad Vilbel bei Frankfurt statt. Healversity ist nicht nur mein Werbepartner, ich habe auch die große Freude, das Event zu moderieren. Das ist die perfekte Gelegenheit, um tiefer in die Themen Epigenetik, funktionelle Medizin oder auch Trauma-Integration einzutauchen. Da erwarten dich spannende Vorträge mit Experten wie Dr. Manuel Burzler, den kennst du auch aus diesem Podcast, Axel Dubinski und Corinna van der Erden, sowie interaktive Panel Talks. Also nutze die Chance, live dabei zu sein, zu netzwerken und ein Teil unserer Community zu werden. Alle Infos und Tickets findest du in den Shownotes auf der Website und dann freuen wir uns auf dich am 16.11. Das könnten wir sogar noch weiterspinnen und auf einen ganzen, weil nicht jeder Mensch, der uns jetzt heute hier zuhört, ist Künstler oder Künstlerin, aber im Grunde genommen ist ja jede Form von Ausdruck auch eine Form von Kunst. Also das heißt, was macht es mit uns, wenn wir uns auf eine gewisse Art und Weise ausdrücken oder wie wir mit uns und der Welt sprechen? Ist jetzt eine steile These, aber mich würden deine Gedanken dazu interessieren.
Ja, mein Gedanke ist dazu, Also ich mag das zum Beispiel alleine dem Ton, dem Brummen meiner Stimme zu lauschen. Ich mag es zu sprechen über Dinge, die mich interessieren. Ich mochte Smalltalk noch nie besonders, aber ich mag den Austausch. Und was ich sagen will, ist, in dem Moment kommt jetzt von mir, von innen was nach außen zu dir. Und es entsteht was. Am Ende steht dieser Podcast. Das ist für mich schon ein künstlerischer Ausdruck. Oder so verstehe ich das, was Kunst ist. Ich gebe was von innen nach außen. Und ich habe ja gesagt, ich bin dazu immer ermuntert worden. Und das ist eine Frage, die ich in Interviews auch regelmäßig stelle, ist, wie hast denn du das erlebt, wenn du deinen Eltern dein gemaltes Bild gezeigt hast? Bist du dazu ermuntert worden? Oder haben die dich gelobt? Haben die gesagt, ja toll, mach weiter? Oder eben nicht? Und das ist mal meine These, dass das in der Lebensphase anfängt, dieses, bist du gefördert, von innen nach außen zu leben oder eben nicht. Dann kommt natürlich, für mich hat Kunst auch einfach eine ästhetische Komponente, das ist das Thema von eben. Also dann kommt sowas wie Fingerspitzengefühl, Taktgefühl in mehrerer Hinsicht, Sinn für Ästhetik, was zu sagen zu haben. Aber wahrscheinlich an allererster Stelle immer auch nach innen überhaupt hören und schauen zu können. Also, dass das, was ich dann da nach außen befördere, zutage trage in meiner inneren Seelenmine.
Klar.
Dass das authentisch ist oder dass das auch, ja, dass es nicht nur oberflächlich ist, nicht nur Kalendersprüche, wie es so schön heißt, sondern wirklich von diesem inneren Krieg auch zeugt, den ich mit mir habe. Und im besten Fall entsteht dann da was Positives draus oder ein innerer Frieden. Aber vorher, ja, es ist schon auch eine Konfrontation mit sich selbst.
Auf jeden Fall.
Und ja, ich kenne das auch von, oder es gibt ja auch, glaube ich, diesen Satz oder gute Kunst entsteht aus dem Leiden. Und der Künstler, den ich da empfehlen kann, ist Tua. Sehr, sehr melancholische Musik. Sehr, sehr gut.
Würdest du sagen, dass es, ich habe jetzt nicht nachgezählt, aber es scheint mir, als ist auch in deinem Buch, es gibt einen deutlichen Übergehang an männlichen Künstlern. Glaubst du, dass der Krieg im Kopf von Männern lauter ist als der im Kopf von Frauen? Sind Frauen vielleicht, da schüttelt er schon den Kopf. Nee.
Nein, glaube ich nicht.
Also nicht, dass mehr Männer betroffen sind als Frauen, sondern dass es uns gleichermaßen betrifft.
Nein, nee, das ist gleichberechtigt. Männer und Frauen haben Gedanken. Gedanken können negativ sein, ja. Aber wenn wir jetzt so, wenn wir archetypisch sprechen, dann gibt's im taoistischen Weltbild Yin und Yang. Das können wir übersetzen in rational und emotional. Männer und Frauen haben beides in sich. Und was ich eben glaube oder was so meine Diagnose ist nach jetzt 15, 20 Jahren Beschäftigung mit Gesundheit und Therapie, ist, wir haben ein Problem, vor allem im Westen der Welt, mit einer Überbetonung der linken Hirnhälfte, also unserer Ratio. Und eine totale Unterernährung, emotionale Unterernährung eigentlich, und ein fehlendes, es nicht gelernt haben, uns emotional auszudrücken, uns anzuhören einander. Für mich hat sich das immer als eine Art Hunger, den ich nicht stillen kann, der nicht gestillt wurde, ausgedrückt. Also bei uns war der Essenstisch immer voll, aber es gab nicht einmal die Frage, wie fühlst du dich, mit einem ehrlichen Interesse daran? Oder was geht in dir vor? Und das, meine Eltern haben das nicht gelernt. Also es ist nicht so, dass sie mich nicht, dass die, glaube ich, nicht Interesse daran hatten, aber es gab einfach nicht das Werkzeug oder das Verständnis davon, wie komme ich unter diese Oberfläche von Alltag, Rechnung zahlen, arbeiten, und das ist der Alltag für die allermeisten Menschen, und das ist emotionale Unterernährung.
Emotionale Unterernährung ist ein wunderbarer Begriff, also traurig gleichermaßen, aber trifft natürlich sehr den Nagel auf den Kopf. Ja, und wie du sagst, ne, es fehlte natürlich auch in den Generationen davor nicht nur an Verständnis, sondern auch überhaupt an Bewusstheit für diese Themen. Also, dass wir zwei hier heute so ein Gespräch führen in einem Podcast und viele tausend Menschen hören zu, das war ja noch nicht mal vor 10 Jahren der Fall, geschweige denn vor 40.
Ja gut, und mein Großvater und meine Großmutter, die hatten auch andere Probleme. Die wiederum haben meinen Vater erzogen, der in einer Atmosphäre aufgewachsen ist, in der es das nicht gab. Dementsprechend kann ich Ihnen keinen Vorwurf machen oder ich kann sogar eher dankbar sein. Danke, dass ihr mir durch eure harte Arbeit diesen Luxus ermöglicht habt, mich mit diesen tieferen seelischen Themen auseinanderzusetzen. Ja. Mhm. Auf der anderen Seite ist es absolut notwendig. Und da will ich auch meine Generation ins Gericht nehmen. Wir müssen das tun, ja. Weil sonst steuern wir irgendwie auf eine gesellschaftliche Katastrophe hin, kommt mir vor, wenn wir es nicht schaffen, miteinander reden, uns anzuhören, als auch uns selber zu reflektieren. Warum lösen denn andere Meinungen, Weltbilder in mir so krasse Reaktionen aus, dass ich die wie totschlagen will? Weil das ist der Slang, der Internet-Slang. Das ist ja schon Bürgerkrieg, der sich da ausdrückt. Mhm. Also, sorry für die dunkle Note, aber ja, klar, es beschäftigt mich, was gerade passiert.
Absolut, auch dunkle Noten sind hier herzlich willkommen. Also deswegen führen wir ja dieses Gespräch und das ist jetzt kein Feel-Good-Podcast hier, ne? So ist es nicht. Es gibt halt auch nur, wir müssen, also es ist, das ist meine tiefe Überzeugung und auch meine Lebenserfahrung. Wir müssen uns ja der Dunkelheit stellen. Alles andere ist toxische Positivität und hat auch mit dem realen Leben natürlich total wenig zu tun. Wenn wir über die Generationen sprechen, der sicherlich mit Abstand älteste Künstler, mit dem du gesprochen hast, ist Wolfgang Niedeken von BAP. Ein Mensch, der mich auch durch meine Kindheit begleitet hat. Mein Bruder war ein riesen BAP-Fan. Nimmst du einen Unterschied wahr, sage ich jetzt mal, zwischen einem, ich weiß gar nicht, wie alt ist Niedeken? Über 70? Ja.
Glaube ja.
Ja. Zwischen einem Hip-Hop-Künstler, der jetzt vielleicht noch sehr in seiner Wut ist, irgendwann Ende 20, Anfang 30, und einem deutschen Rock-Pop-Künstler, der natürlich auch schon ein paar Jahre Lebenserfahrung auf dem Buckel hat. Wie begegnet denn Wolfgang Niedeken den Stimmen in seinem Kopf oder was konnte er Wertvolles beitragen zu deinem Buch?
Also die Frage war erstmal, ob ich einen Unterschied wahrnehme. Ja, natürlich. Es gibt generationale Unterschiede. Ich habe Wolfgang Niedeken als einen höflich und nett erlebt, aber ich habe, wie gesagt, auch MC Bogi, den ex-kriminellen Gangster-Rapper, als super nett und gastfreundlich erlebt. Also in dem Sinne ist dann doch der Unterschied nicht so groß. Wie Wolfgang Niedeken die Stimme in seinem Kopf wahrnimmt, habe ich in dem Interview gefragt. Ich glaube, die Antworten hat er da selber gegeben und ich kann jetzt nicht für ihn sprechen. Ja, vielleicht magst du deine Frage nochmal konkretisieren, ist nicht ganz klar, worauf du abzielst.
Mich interessiert der Umgang damit. Also was ist der Umgang, den wir alle lernen können? Und jemand, der über 70 Jahre auf diesem Planeten ist, hat sicherlich einen anderen Umgang damit als jemand, der vielleicht erst seit 25 Jahren auf diesem Planeten ist. Also was ist der, das ist ja auch etwas, was du rausgearbeitet hast in dem Buch und wo du vielleicht auch deine persönlichen Erfahrungen noch teilen magst. Wir suchen ja alle einen Ausstieg aus dem Irrsinn in unserem Kopf. Also was können wir lernen von jemandem, der mehr Lebenserfahrung hat?
Also ich lerne jetzt seit dem Ende meiner 20er, seit meiner Saturnrückkehr, astrologisch gesprochen, lerne ich, dass das Lebenserfahrung, das wollte mein Vater mir zum Beispiel immer vermitteln, wirklich wertvoll ist. Moment. Und dass ich dazuhören sollte, dass ich diese jugendliche Arroganz, die ich selbstverständlich auch hatte, dass die mich nicht erstmal mich selber im Leben nicht weiterbringt, aber auch mich auch nicht mit den Menschen in Kontakt bringt, die sozusagen dem Sumpf, dem Irrsinn schon entstiegen sind. Also ich wertschätze mittlerweile sehr viel mehr Werte wie Verantwortungsgefühl, Disziplin, Durchhaltevermögen, Verbindlichkeit vor allem. Und das, wenn ich an meine Großeltern zurückdenke, die sind jetzt schon gestorben, aber auch das ist das, was das gab's, also es gab nicht dieses, ich sag das eine und mach das andere. Es war klar, die stehen für das, was sie sagen. Das ist mal ein Gedanke, oder eine Antwort, die ich habe und etwas, was mich eh gerade viel beschäftigt. Irgendwie, weil das hat dann sicher auch was generell mit dem Umgang mit Autoritäten zu tun. Also irgendwie leben wir in einer gesellschaftlichen Stimmung, wo es jene gibt, die politische System mittlerweile ja nur verteidigen wollen. Also und dann gibt es die Demokratiefeinde, die das kritisieren. Ich sehe da eher einen Kampf gegen oder ein Problem mit Autorität generell mit dem Thema. Was ja auch wieder ausdrückt, wie wir unsere Eltern erlebt haben und die Atmosphäre, in der wir groß geworden sind. Das sind jetzt so lose Gedanken. Ich habe nicht das Heilmittel. Ich weiß, dass es mir zum Beispiel, mir ganz persönlich gerade hilft, mich nochmal auf einer tieferen Ebene mit meinen Eltern auseinanderzusetzen, mich einerseits wirklich zu lösen von ihnen, also kontaktmäßig wirklich mein eigenes Leben zu leben und nicht mehr ständig nachzufragen und um Hilfe zu bitten. Und eben in mich zu schauen, was sind denn Qualitäten, die ich von ihnen habe? Oder nochmal tiefer hinzuschauen, was haben die denn für Geschichten erlebt und eben, was hat dazu geführt, dass ich, das muss ich eben leider so sagen, emotional unterernährt aufgewachsen bin. Dass ich da Dinge nicht vermittelt bekommen habe, die ich gebraucht hätte im Leben. Weil dieser Zustand, dieser Berlin-Laurenz, der hat nicht gelernt, wie er sich mit anderen Menschen auf einer emotionalen Ebene so verbindet, dass da gesunde Strukturen erwachsen, sage ich mal. Das geht hinaus über den kleinen Freundeskreis, den man hat, sondern ich denke mittlerweile eher in, wie schaffen wir es wieder, Politik im Kleinen zu machen, also uns als Dorfgemeinschaft oder als Hausgemeinschaft, als Nachbarschaft zusammenzuschließen und miteinander ins Gespräch zu kommen über die Dinge, die uns bewegen und die wir auch gerne anders hätten in der Weise, wie wir leben, weil da gibt es ja wirklich genug. Ja, in dem Sinn. Wolfgang Niedecken, dafür habe ich auch Kritik bekommen, weil er sehr politisch war in dem Interview und ist ja da sehr straight in seiner Ansicht, was die Corona-Zeit betrifft und jetzt Klimawandel etc. Und gibt es natürlich auch andere Ansichten dazu. Aber ich habe das journalistisch betrachtet. Ich sage, ja, also natürlich, seine Meinung kann er sagen.
No cancel culture.
Nee, bloß nicht.
Ja. Ich würde gerne, das finde ich ehrlich gesagt fast interessanter noch als Wolfgang Niedecken, was rausarbeiten, was du gerade gesagt hast, nämlich dieser Punkt der emotionalen Unterversorgung. Nochmal danke für diesen Ausdruck, den werde ich mir mitnehmen für meine nächsten Lebensjahre. Sind wir alle aufgerufen zu lernen, das nachzuversorgen? Weil ich doch den Eindruck habe, dass viele Menschen diese emotionale Unterversorgung versuchen, durch Dinge im Außen zu kompensieren, also eine innere Leere zu füllen, die, wie du weißt, das unterstelle ich dir jetzt, ich weiß es ganz sicher nach einer langen Therapiereise, aber nicht durch Dinge im Außen zu füllen sind. Also müssen wir als erwachsene Menschen in die Verantwortung kommen und sagen, ich kümmere mich jetzt darum und ich schaue nach innen und diese emotionale Unterversorgung, die mir als Kind widerfahren ist, die hole ich jetzt nach. Also ich lerne Step by Step, mich emotional selbst zu nähren. Fragezeichen.
Ja.
Danke.
Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Zum nächsten Mal, schön, dass du da warst.
Ich habe ein Buch empfohlen bekommen, ist es auf Englisch, ich weiß, der Titel ist in etwa, wie wird man erwachsen als Kind von Eltern, die selbst emotional nicht erwachsen geworden sind, aufgrund ihrer Trauma. Das trifft es für mich auf den Punkt. Das ist eine total schwierige Situation, die sich innerlich total zerrissen anfühlt und ich bin mir sicher, eben wieder 98, 99% der Menschen sind in dieser inneren Zerrissenheit. Das ist kulturell bedingt durch die Weltkriege, durch fehlende Aufarbeitung etc. Mir kam jetzt einfach in den Kopf geschossen so eine spontane Anleitung, wie das geht, beziehungsweise wie ich es mache. Die lautet, brich den Kontakt mit deinen Eltern ab, aber auf eine Weise, die wertschätzend ist im Sinne von, hey, ich merke, ich bin hier immer noch in emotionalen Abhängigkeiten und bin selber noch nicht erwachsen, das möchte ich jetzt werden. Und dafür ist es notwendig, dass du das abbrichst und dir selber Strukturen aufbaust im Sinne von Freundeskreis oder mit den Werten, die ich vorhin genannt habe, dich auseinandersetzt. Also selber für dich sorgst. Das ist, glaube ich, der Kern der Sache, das selber zu geben, das sich selbst zu geben, was man braucht und damals gebraucht hat. Und dafür gibt's da sind wir sehr glücklich. Wir leben wir haben so viel Therapieangebote. So viele Menschen gehen bereits diese Schritte und geben Hilfestellungen. Also ja, die Auswahl ist groß, glaube. Aber für mich ist der Punkt Selbstverantwortung, dieses Wort wirklich mal darauf rumzukauen und eben die Aufmerksamkeit von allem Äußeren erstmal abzuziehen und sich zu fragen, was brauche ich denn wirklich? Und an diesen Punkt hinzuschauen, wo der Hunger ist und das Loch. Und mit was sollte das gefüllt werden? Was brauche ich Stand jetzt? Das mich zufriedener fühlen lässt. ganzer, entspannter. Und ich glaube, auch wir sind ein Stück weit darauf dressiert, da darauf zu sagen, weiß ich nicht, wenn ich es doch nur wüsste, glaube ich nicht. Ich glaube, dass aus dem Bauch heraus eigentlich die richtigen Antworten sehr schnell kommen. Auch der Körper spricht seine eigene Sprache, ja. Dann geht er auf. Irgendwie. Also, aber es ist eine subtile Art von Sprache, die eben nicht mehr nur linke Hirnhälfte ist, wo du einfach eine IKEA-Anleitung bekommst, hier so heilst du dein Trauma. So ist es halt nicht.
Ja, das ist immer so schön bei Instagram, wenn Menschen unter Posts von mir schreiben, habe ich verstanden, aber wie mache ich es jetzt? Und dann sage ich, ich bin so überfordert mit der Frage, Leute, weil ganz ehrlich, nehmt euch, das ist der Rest eures Lebens wird sich damit beschäftigen, diese Dinge zu bearbeiten, immer wieder anzufangen. Die Arbeit endet halt nie, ne? Weil natürlich dieser Verstand, und jetzt sind wir wieder bei den Stimmen im Kopf, die, vielleicht magst du da deine Erfahrung noch teilen, ich kann da nur für mich sprechen, natürlich dann im Laufe der Jahre auch durch Meditation, auch durch in Kontakt kommen mit dem Körper, lernen, mich zu versorgen, lernen, meine emotionalen Bedürfnisse wahrzunehmen, auch mit meinen Emotionen überhaupt erstmal wieder in Kontakt zu kommen, sind die Stimmen schon deutlich leiser geworden. Also wie gesagt, es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich gedacht, ich verliere den Verstand und ich übertreibe nicht, wo ich wirklich dachte, ich werde jetzt wahnsinnig, weil im Kopf einfach, ja, Krieg herrschte. Was sind denn deine Alltagsroutinen? Was brauchst du heute, damit die Stimmen in deinem Kopf leiser werden, damit die Waffen niedergelegt werden?
Also ich möchte noch einen Satz zum Verstand sagen oder mehrere.
Gerne.
Also ich bin nicht der Meinung, dass der Verstand an sich das Problem ist. Ich glaube, Verstand ist unser Werkzeug, unser Leben zu gestalten und unser höherer Orientierungssinn als nur unsere Instinkte oder das Gefühl, das ich habe, wenn ich in den Raum komme. Da bin ich vielleicht ein bisschen anthroposophischer, auch wenn ich kein Anthroposoph bin, aber ich glaube, also wenn ich lerne für mich immer mehr klar und strukturiert und auf eine Weise auch logischer zu denken. Ein logischer Gedanke ist ja zum Beispiel eben dieses, okay, ich merke, da gibt's in mir total destruktive Stimmen, die mich ständig kleinreden. Wäre es nicht viel logischer und lebensbejahender, das umzukehren im Sinne von genau die Fragen, die du mir gerade gestellt hast, oder diese Themen, so mit mir zu reden. Und auch nicht im Sinne von Affirmationen. Ich sage jetzt Thema dem Spiegel, du bist toll und geliebt, sondern auf einem wirklichen Selbstgespräch. Das ist mal ein Punkt. Also für mich ist Schreiben absolut wichtig. Meine Gedanken aufschreiben, meine Gedanken sortieren. Dann mir immer wieder, das habe ich erst in den letzten Jahren gelernt, meinen Alltag zu strukturieren, meine Termine aufzuschreiben, meine Finanzen zu sortieren, klar zu haben, wie viel habe ich, wie viel gebe ich aus. Das ist jetzt wirklich meine persönlichen Dinge. Manche sagen vielleicht, ja, wow, habe ich alles mit Anfang 20 gemacht, aber ich weiß, dass es auch gerade in meiner Generation gibt viele, die absolut damit strugglen. Dann ganz wesentlich Körperwahrnehmung, also das beginnt bei mir schon morgens, wenn ich aufwache, dass ich meinen Körper strecke wie eine Katze. Und zwar nach dem Motto, was fühlt sich gut und genussvoll an? Also es gibt diesen Witz, dieses morgens ist halt die Persönlichkeit noch nicht ganz downgeloadet. Ich glaube, damit machen wir es uns einfacher. Oder das ist wie ein Ja, ich will wieder Lawrence Dillmann sein, ich werde den Tag heute gut nutzen, aber dafür muss ich in meinem Körper sein. Und da sind Katzen wirklich Lehrmeister, weil Das ist eine instinkthafte Handlung. Du bist einfach besser da. Bist eigentlich auch nur ein logischer Gedanke. Den hatte ich vor 10 Jahren. Also dieses über meinen Körper anker ich mich selbst in der Welt. Und dadurch entsteht das Gefühl von Sicherheit, nachdem ich mich so lange gesehnt und was ich nicht gefunden habe.
Richtig schön.
Danke.
Richtig schön.
Dann sowas wie Selbstbewusstsein entsteht, glaube ich, dadurch, dass wir unsere Versprechen uns gegenüber einhalten. Also das, was ich vorhin hatte, mit mir aufschreiben, daraus immer mehr rauszukristallisieren, okay, worum geht's mir eigentlich? Wie will ich meinen Tag nutzen? Bin ich mit meinen Beziehungen zufrieden? Wie nutze ich die Ressourcen, die ich habe? Und dann dementsprechend zu handeln.
Mhm.
dann kommt wieder sowas wie Entscheidungsfähigkeit lernen. Dafür würde ich sagen, ist ein Umgang mit der eigenen Aggression zu finden wichtig. Für die, die dann jetzt noch sehr gehemmt sind, empfehle ich, ihr habt Kissen. Wenn ihr merkt, da kommt dieser Anflug von, boah, ich könnte ausrasten, dann nimm dir dieses Kissen. Sperr dich in deinem Raum ein, wo dich keiner sieht, und dann lass es raus. Und dann fühl's. Beziehungsweise fühl die Erleichterung, diese Emotion eben körperlich ausgedrückt zu haben.
Wenn du ihm Raum gibst, ne? Und es nicht runterschluckst. Ja. Ohne etwas zu zerstören, ihr Lieben, ne? Klar.
Ja, genau. Und vor allem nicht die Dinge von anderen.
Ja, genau. Und andere erst recht nicht.
Ja.
Da war schon mal eine Menge dabei.
Es ist für mich, und das ist es, wie sagt man, interdifferenziell. Also ich weiß, wenn ich meine Körperwahrnehmung schule, dann kriege ich auch klarere, konstruktivere Gedanken. Mhm. Einfach weil im Sinne von, ich weiß, ich tue mir gerade was Gutes. Ich weiß, ich sorge gerade für mich. Und ja, dann steht auch einfach jetzt eine Dankbarkeit, weil mir gerade klar wird, ich mache das seit gut 10 Jahren. Es vergeht keinen Tag ohne körperliches Üben. Weil ich aber auch damals schon einfach begriffen habe, das ist absolut wesentlich. Da gibt es eigentlich keine, ich muss mich dafür nicht mehr überwinden. Das ist so, das ist das Allerleichteste, was ich tun kann, meinen Körper zu spüren. Das ist mein Home Gym, habe ich jederzeit bereit.
Sich strecken wie eine Katze. Total schön.
Cat Stretch nach Thomas Hanna. Kann man mal googeln. Ist sehr, also ist, was Körpertherapie angeht, das Beste, was ich bislang gefunden habe.
Ich habe jetzt die Tage einen schönen Satz gehört, nämlich hurt people und healed people, heal people. Oder es gibt einen schönen Song von Wir sind Helden, da ist die Liedzeile, die Verletzten sollen die Ärzte sein. Und wer auf deine Internetseite geht, die Links natürlich in den Shownotes unter dieser Folge, der sieht, dass auch du mittlerweile Menschen unterstützt auf ihrer Reise. Und bist ja auch ähnlich wie ich so auch breit aufgestellt. Neben dem Journalismus, du hast die Astrologie schon 2-mal einfließen lassen. Auch Körpertherapie ist etwas, wo du dich ausbilden lässt. Wie unterstützt du Menschen auf ihrem Weg?
Also die ehrliche Antwort ist, ich bin noch ein bisschen auf der Suche, wie ich das, was ich mache, möglichst auf den Punkt bringe, weil ich eben so ein riesiges Interessengebiet habe und mich eigentlich immer auf 3 Ebenen gleichzeitig weiterbilden möchte. Mhm. Ich würde sagen, ich unterstütze Menschen. Und das schreibe ich ja auch in dem, was ich selbst gut kann, was mir auf meinem Weg geholfen hat und was mir Freude bereitet. Und das eine ist das Körperliche, ich nenne das jetzt ganz pragmatisch Körpercoaching, dabei zu unterstützen, Menschen in ihren Körper zu kommen. Und zwar bis runter in die Füße. Also ich legte auch schon Wert auf die Beine und das Becken, weil eben das der entfernteste Teil von unserem Kopf ist, von unserer linken Hirnhälfte, von der wir glauben, wir wären sie. Mhm. Da gibt es gibt's eine Menge von Übungen, pragmatischen Methoden. Mir ist es wichtig, dass es alltagstauglich ist. Also alle, die einen Teppich haben, der ein bisschen weicher ist, können sich am Boden bewegen und können mal gucken, wie ist es zum Beispiel, ohne die Hände zu benutzen, aufzustehen. Aha, da sind ja ganz andere Muskeln aktiv. Spüre ich mich ja auf ganz andere Weisen. Mhm. Was ich gerade begonnen habe, ist eine Männergruppe zu gründen, wo das einfließt. Also auch das ist was gerade erst beginnt, aber auf jeden Fall Teil meiner Arbeit werden soll. Einerseits Beziehungsarbeit, aber auch sich auf tieferer philosophischer Ebene mit Polarität auseinanderzusetzen. Feminin, maskulin sind 2 davon, aber es ist eine Art Lebensphilosophie, eben mit Gegensätzen im Leben umzugehen. Zum Beispiel auch mit Anspannung und Entspannung. Es ist ja nicht das Ziel, immer nur entspannt zu sein. Ich möchte meinen Muskeln auch trainieren, dass ich Dinge umsetzen kann, die ich leisten will, die ich mir aufbauen will. Darauf zielt diese Arbeit ab. Und sie zielt auch auf Gemeinschaftsbildung ab. Also ich bin jetzt hier in Österreich aufs Land gezogen. Das ist Punkt davon, Menschen zusammenzubringen, die sich irgendwie gemeinsamen Werten verschreiben können oder einem gemeinsamen Kodex, ohne da jetzt irgendwie, ich stehe nicht auf Hui-Bui-Esoterik im Sinne von, wir malen uns da die Wangen rot an und machen Kriegstänze. Es geht mir darum, dass wir uns wirklich auf einer tieferen Ebene kennenlernen. Und das ist die Ausbildung, die ich gerade mache, ganz essentiell in körperpsychologischer Prozessbegleitung, nennt sie sich.
Spannend.
Prozessarbeit ist eben ein weiterer Anteil dieser Arbeit nach Arnold Mindell. Kennst du die? die bezieht sich eben auf den Taoismus im Sinne von, alles ist eigentlich ein Fluss von Gegensätzen, und wenn wir das Gefühl haben, im Leben stagnieren wir, dann drückt sich das vor allem erstmal über unseren Körper aus, und dann ist die Kunst, ja, diese Stagnation wieder ins Fließen bringen zu helfen. Das lerne ich gerade, und dann bin ich seit bald auch 10 Jahren Astrologiebegeisterter, autodidaktischer Lehrer, Lerner und mittlerweile auch Lehrer. Ja, ich gebe es jetzt auch weiter in Beratung von Geburtshoroskop, als auch Paarberatung, als auch eine Einführungsveranstaltung, die nenne ich den Astrologischen Salon, wo ich die 12 Tierkreiszeichen in eben wieder von mit Körperübungen als auch Bilderserien darstelle. Und ja, dazu inspirieren möchte, dass eben das Leben ganzheitlicher zu denken. Astrologie ist eine rechte Gehirnhälfte-Sprache, weil sie bildhaft und abstrakt ist und symbolisch. Und da habe ich einfach früh gemerkt, das ist eine Art, die liegt mir zu denken. Das ist eine Sprache, die spreche ich fast wie von alleine. Und das hilft. Also ich sage gerne, du kannst in der astrologischen Geburtsberatung, kannst du dir eigentlich die 2-jährige Psychoanalyse sparen. Ein bisschen ketzerisch, aber ich habe ja mal eine gemacht, und ich weiß, das war Beschäftigung mit Astrologie hat mich persönlich weitergebracht, weil natürlich dann auch höhere Fragen ins Spiel kommen über Schicksal und was ist dein Lebensweg und sollte vielleicht alles so sein, wie es ist. Also in dem Sinn auch nochmal ein Nachtrag zu, was tut mir gut? Ja, eine Beschäftigung mit Schicksal und mit Gott letzten Endes. Also warum bin ich hier? Was ist der Sinn des Lebens? Und dem Gefühl nachzugehen oder der Sehnsucht vielmehr, mich hier wirklich zu Hause zu fühlen in meinem Körper auf dieser Erde und zu wissen, es hat einen Grund, dass ich da bin. Und in meinem Fall merke ich immer mehr, ja, das ist mein innerer Ausdruck. Ich möchte das nach außen geben, was in mir ist, und ich platze vor Ideen und Talenten und Fähigkeiten und bin zum Glück nicht mehr an dem Punkt, das verstecken zu wollen, sondern ich suche jetzt meine Wege nach draußen, und that's it.
Und mit dieser Ganzheitlichkeit passt du wunderbar in diesen Podcast. Und ich danke dir sehr auch für das, was du jetzt am Schluss noch geteilt hast. Kunst und Kopfkrieg heißt das neue Buch von Laurenz Dillmann. Ihr findet es in den Shownotes. Es sind berührende Gespräche mit teilweise sehr bekannten, teilweise ein bisschen weniger bekannten Künstlerinnen und Künstler, die doch in einem Punkt zumindest mit uns Menschen, die wir nicht im Musikgenre arbeiten, verbindet, nämlich dass das, was zwischen unseren 2 Ohren teilweise passiert, uns allen ganz schön zusetzt und dass wir darin nicht alleine sind. Und das ist vielleicht auch, und ich gebe dir natürlich völlig recht, der Verstand oder das Gehirn hat natürlich unglaubliche Möglichkeiten, aber dieser Weg aus dem gedacht werden, rauszukommen in ein aktives Denken, also sprich das Gehirn zu lernen, auf eine konstruktive Art und Weise wirklich einzusetzen und uns nicht auf eine destruktive Art und Weise davon wegspülen zu lassen. Also dieser Übergang ist doch zumindest meine Erfahrung, schenkt uns eine ganz andere Qualität von Leben. Wenn ich zurückblicke, wie es mir noch vor 5 Jahren ging oder vor 10 oder Gott vor 15 und wie es mir heute geht, da bin ich doch sehr dankbar, dass ich mich auf diese Reise gemacht habe. Und du wirkst auf mich, auch wenn wir uns heute das erste Mal begegnet sind, als würdest du auch den Weg nie in Frage stellen, sondern ihn einfach immer weitergehen.
Ja, tausend Dank für das schöne Gespräch.
Um ein großer Dank gilt zum Schluss natürlich wie immer euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört und dass ihr diesen Podcast weiterhin in die Welt schickt. Nächsten Freitag geht es weiter. Dann freue ich mich auf die sehr berührende Begegnung mit Oliver Brünner. Oliver Brünner ist 1962 geboren, und seine Landung auf diesem Planeten war gar nicht so leicht, denn die Nabelschnur hatte sich um seinen Hals gewickelt und seinem Gehirn für 19 Minuten den Sauerstoff abgedreht. Die Diagnose und auch die Prognosen der Ärzte, die waren ziemlich eindeutig. Dieses Kind wird niemals sitzen können, dieses Kind wird niemals greifen, stehen oder gehen können. Dieses Kind ist für immer schwerst behindert. Heute ist Oliver Brünner Speaker. Er ist Trainer, und zwar international, für IT und SAP. Er ist 6-facher Familienvater, und er hat eine Geschichte, die so viel Hoffnung und Mut macht, und ich habe selbst selten so viel von meinem Gast gelernt wie von ihm. Freut euch auf diese ganz besondere Begegnung. Bis nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich. Bleibt bitte gesund jetzt im Herbst und natürlich, wenn es geht, stets neugierig. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.